Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Wir hatten schon die Einleitung betrachtet zum Kapitel 8. Heute wollen wir beginnen mit den sogenannten Posaunengerichten. Einfach ganz kurz zur Einordnung, sowohl für diejenigen, die es nicht ganz präsent haben, wo wir uns hier befinden, und auch für diejenigen, die jetzt heute einfach nur das erste Mal dabei sind, möchte euch auch herzlich begrüßen. Wir haben uns schon viele Predigten jetzt mit dem Buch der Offenbarung beschäftigt, und die Offenbarung handelt von vielen Dingen, die eben in der Zukunft liegen. Ja, ist ein prophetisches Buch, und ein großer Teil der Offenbarung sind die Gerichte, die über diese Erde kommen werden. Und die Bibel spricht davon, dass ein Zeitabschnitt auf die Erde zukommen wird, in welchem sich diese Gerichte entfalten werden. Dieser Zeitabschnitt wird die Trübsalzeit genannt oder auch der Tag des Herrn und beträgt 7 Jahre. Also 7 Jahre, ganz schlimme Jahre, werden über diese Erde kommen, die 7-jährige Trübsalzeit. Und diese 7 Jahre teilen sich auf in 2 Teile, 2 mal 3,5 Jahre. In der ersten Hälfte wird es 7 Siegelgerichte geben und 7 Posaunengerichte. In der zweiten Hälfte 7 Zornesschalengerichte. Wir haben diese Siegelgerichte bereits betrachtet und kommen jetzt eben zu den Posaunengerichten. Ein weiteres Merkmal der ersten Hälfte der Trübsalzeit ist, dass dort die sogenannte Hure Babylon immer mächtiger werden wird und praktisch im religiösen Bereich sozusagen die Herrschaft für sich beansprucht. Das heißt, es wird eine religiöse Einheitskirche geben, der man sozusagen angehören muss und die auch wirklich verfolgen wird, die auch töten wird, wenn man da nicht mitmacht. Die Bibel spricht aber davon, dass diese Endzeitkirche sich davor schon entwickelt. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt auch schon seit einiger Zeit beobachten, dass es Bestrebungen gibt, dass sämtliche Religionen in eine Religion zusammenfließen, in eine Kirche zusammenfließen. Ja, da gibt es Bestrebungen, zum Beispiel der katholischen Kirche, dem Islam die Hand zu reichen, natürlich der evangelischen Kirche die Hand zu reichen, den sogenannten abrahamitischen Religionen die Hand zu reichen und hier eine Vereinigung zu schaffen, auch den Buddhisten gibt es gemeinsame Gebetsallianzen und so weiter. Das heißt, hier sehen wir schon weltweit Bestrebungen, dass diese Einheitskirche entsteht. Und auch in vielen Ländern ist diese Gesinnung schon indoktriniert bei den Menschen, dass man nämlich sagt, alle Religionen sind gleich und alle Wege zu Gott sind gleich. Und wenn man diese Sache indoktriniert hat, wird man dann natürlich auch offen sein, wenn eines Tages diese Kirche dann wirklich existiert und sagt, wir tun uns jetzt zusammen, alle Religionen zusammen, und alle müssen da mitmachen. Es ist natürlich so, dass diese Kirche eben auch mit Blutvergießen in Verbindung steht, weil wir können uns natürlich denken, dass es Gruppierungen gibt und religiöse Richtungen gibt weltweit, die dann nicht einfach so mitmachen. Ja. Die nicht mitmachen, die werden sozusagen gezwungen. Das heißt, diese Zeit zeichnet sich dadurch aus, durch diesen religiösen Synkretismus, durch diese eine Kirche, die Hure Babylon. Gleichzeitig wird aber ein wirtschaftliches Babylon immer mächtiger werden. Auch das zeichnet sich aus. Eine Zentralisierung der Macht an einem Ort, an dem wirtschaftlichen Babylon, physischen Ort Babylon, der dann immer mächtiger werden wird. Weltweit politisch wird diese Zeit sich auch dadurch auszeichnen, dass auf der einen Seite eine Vereinheitlichung angestrebt wird auf politischer Ebene, dass praktisch alle Länder der Welt, alle Regionen der Welt sich politisch zusammentun. was aber nicht gut gehen wird. Und das wird sich dann wieder aufteilen in 10 Blöcke, in 10 Reiche, sagt uns die Bibel. Wir hatten das alles schon behandelt. Wem das jetzt alles neu ist, der kann gerne die vergangenen Predigten dazu anhören, um sich da ein bisschen einzuarbeiten. Ich kann jetzt nicht in jeden Detail drauf eingehen. Was wir aber auch jetzt schon beobachten, ist die Entwicklung dahin. Weltweite Globalisierung, Vereinheitlichung, gleichzeitig aber Konflikte, die schon jetzt darauf hindeuten, dass dieses Welteinheitsreich eben nicht so lange gut gehen wird. Ja? Aber es wird angestrebt und es wird auch eine Zeit lang existieren, sagt uns die Bibel. Also hier Sachen, die Bibel ganz genau vorausgesagt hat, die wir jetzt beobachten können in Globalisierung, in Vereinheitlichung, in Bestrebungen auch eine einheitliche Währung zu schaffen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wo die Bibel uns darauf hinweist, nämlich in der Mitte der Trübsalzeit wird der Antichrist aufstehen und er wird die ganze Herrschaft für sich beanspruchen. Er wird sich zum Herrscher der Welt praktisch erheben. Er wird die Menschen verführen, er wird nämlich auch Wunder tun und so die Menschen verführen durch Zeichen und Wunder. Und er wird fordern, dass sich alle mit ihm identifizieren, indem sie ein Zeichen, das in Verbindung steht mit der Zahl 666, auf die Hand, auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn sich anbringen lassen. Und wer das nicht tut, wer da nicht mitmacht, der kann nicht zahlen, der kann nicht einkaufen. Das dient also auch als Identifizierung, um zu bezahlen. Auch das sagt die Bibel ganz klar voraus. Und somit sehen wir, dass die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt haben, in der Bibel schon vorhergesagt sind und immer konkreter werden und immer konkreter umgesetzt werden. Der Antichrist wird dann eben diese Macht beanspruchen, die Menschen werden sich von ihm verführen lassen. Ich hatte gesagt, es wird 10 Reiche geben zu dem Zeitpunkt, wo der Antichrist aufsteht. 7 Reiche werden auf ihn reinfallen, werden praktisch sich ihm freiwillig unterwerfen und mitmachen. 3 Reiche werden das nicht tun. Also 3 Blöcke, ja, die es praktisch auf der Welt gibt, mit praktisch die dann zusammen eben, also jeweils zusammen eine Einheit darstellen, werden nicht mitmachen und werden vom Antichrist bekämpft und besiegt werden und werden gezwungenermaßen sich auch ihm unterwerfen müssen. Neben dem Aufstehen des Antichristen, der natürlich auch die absolute Herrschaft beansprucht und Anbetung beansprucht, und auch da, wer nicht mitmacht, wird verfolgt, wird höchstwahrscheinlich getötet werden. Nicht alle, Gott wird auch einige bewahren, sagt uns die Bibel. Er wird für sich dann alles beanspruchen und wird diese Hure Babylon, diese Einheitskirche nicht dulden, sondern beseitigen. Deswegen heißt es dann auch in der Offenbarung, gefallen, gefallen ist Babylon. So viel zum Tag des Herrn. Wie gesagt, ich kann dazu Mut machen, das noch für sich selbst zu studieren, wenn das jetzt alles ganz neu ist, weil es sind Dinge, die auf uns zukommen. Es sind nicht Dinge, die mit uns gar nichts zu tun haben, sondern wir sehen jetzt diese Entwicklungen, Einheitsreligion, wir sehen auf politischer Ebene die Entwicklung, die Bibel vorausgesagt hat, und die Zeit ist einfach nahe. Ja. Man kann natürlich niemals genau ein Jahr-Datum voraussagen, da hat der Herr uns gewarnt, das sollen wir nicht tun, aber der Herr hat gesagt, wir sollen die Zeichen der Zeit beobachten, und wenn genau das eintritt, was vorausgesagt ist, soll das uns dazu motivieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu handeln. Ja, das wäre nicht mitzumachen bei diesem religiösen Einheitsbrei, sondern wirklich dem Wort Gottes sich zu gehorchen, sich dem Herrn Jesus anzuschließen, beziehungsweise auf ihn zu vertrauen. Aber da komme ich noch drauf zurück, die richtigen Schlüsse, die wir ziehen sollten. Wir kommen jetzt eben zu diesen Gerichten, zu diesen Posaunengerichten. Und was müssen wir betrachten, wenn wir die heutige Zeit betrachten und das, was dann die Offenbarung zu sagen hat? Der Mensch, als er erschaffen worden ist, hat er den Auftrag von Gott bekommen, die Schöpfung zu bewahren. Ja, ihm ist die Schöpfung anvertraut worden und er sollte ein guter Verwalter über diese Schöpfung werden. Er sollte sie bewahren. Das war die Aufgabe, die die Menschheit bekommen hat. Und wenn wir die Welt heute anschauen, dann muss man einfach sagen, der Mensch hat darin versagt. Ja, der Mensch hat darin versagt. So wie er umgeht mit der Schöpfung, ist es alles andere als die Schöpfung zu bewahren. Es ist eher die Schöpfung ausbeuten und zu seinem Vorteil in allem gebrauchen, aber nicht zu bewahren. Natürlich mit Ausnahmen, aber generell ist das einfach das, was der Mensch tut. Er hat darin versagt. Aber jetzt kommt noch dazu, der Mensch hat jetzt die Schöpfung selbst zu einem Götzen gemacht. Ja, er spricht von der Mutter Natur anstatt von dem Schöpfer und er spricht davon, dass die Mutter Natur geschützt werden muss. Und daraus ist eine Religion für sich geworden. Und jetzt müssen wir natürlich das eine betrachten, wir haben die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren, ganz klar bekommen und sollen das auch tun. Aber wir sollen daraus nicht eine Religion machen, die ein Selbstzweck in sich selbst ist. Und das ist heute das, was man heute hört. Ja? Wenn von Umweltschutz die Rede ist, dann geht das normalerweise mit ganz vielen anderen Dingen einher. Ja? Wenn man zum Beispiel bestimmte Parteien betrachtet, dann ist es nicht nur Umweltschutz, dann ist damit verbunden, zum einen, dass das erhoben wird, fast verehrt wird, angebetet wird, aber dann haben wir noch Gender Ideology und die ganzen Dinge drum und dran, die oft diese Parteien, die stark für Umweltschutz eintreten, auch noch vertreten. Eine ganze gottlose Ideologie, die damit einhergeht. Also wirklich eine Religion für sich. Und natürlich gibt es auch solche, die das nicht tun, die in verantwortungsbewusster Weise mit der Umwelt umgehen und trotzdem den Schöpfer anbeten, dem Schöpfer nachfolgen und dem Schöpfer dienen, der ja uns diese Welt gegeben hat, der sie uns anvertraut hat, dem wir Dank sagen sollten und den wir verehren sollten. In der Trübsalzeit wird Gott Zerstörung über die Schöpfung bringen. Ja. Es ist jetzt so, dass man versucht zu retten, was noch zu retten ist. Ja. Aber im Prinzip ist es so, als ob wir uns in der Arche befinden würden, ja, die schon am Sinken ist, am Untergehen ist und jetzt versucht man irgendwie noch die Tische schön zu machen, ja, und dabei fallen alle Sachen von den Tischen eigentlich runter. Man versucht zu retten, was zu retten ist. Für uns persönlich heißt es natürlich trotzdem, auch wenn wir das wissen, dass wir verantwortungsbewusst mit unserer Umwelt umgehen, aber wir müssen auch eines sehen, Gott wird Zerstörung bringen. Er wird Zerstörung bringen über diese Welt, die über das hinausgeht, was irgendein Mensch dieser Welt bisher angetan hat. Ja. Es wird eine schlimme Zerstörung kommen über diese Schöpfung. Und nach dem Millennium, also nach dem tausendjährigen Reich, wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und das tausendjährige Reich, wer da nie von gehört hat, ist nicht das, was manche sich darunter vorstellen oder was auch Hitler behauptet hat, dass er das selber aufrichtet und solche Geschichten. Das tausendjährige Reich ist ein Friedensreich, das Gott aufrichtet, ja, das nicht Menschen aufrichten. Da wird es eine erneuerte Schöpfung geben. Dort wird es in der Natur Frieden geben zwischen dem Löwe und den Lämmlein, sagt uns die Bibel, und es wird keine Kriege geben. Aber es ist nur ein vorübergehendes Reich, nämlich das wird 1000 Jahre andauern. Und schon vor der Trübsalzeit sagt uns die Bibel Wehen voraus, die immer stärker werden. Ja? Die Wehen, die bestehen aus Hungersnöten, Erdbeben, Katastrophen, alle möglichen Dinge, die Welt erschüttern. Ja? Und der Herr Jesus selbst spricht von diesen Wehen, auch Seuchen, muss man auch dazu nehmen. Er spricht von diesen Wehen und sagt, die werden immer stärker. Ja? Zwischen den Wehen, wie bei wirklichen Wehen auch, gibt es mal Ruhe. Dann denkt man, jetzt kann man verschnaufen. Aber dann kommt es noch schlimmer. Und oft plötzlich und unerwartet. Ja. Das beobachtet man auch, dass die ganzen Katastrophen immer schlimmer werden. Aber es wird oft einzig und allein auf das Verhalten des Menschen in Bezug auf die Umwelt zurückgeführt. Ja. Also es wird gesagt, all diese Katastrophen, die kommen, sind rein menschengemacht, dadurch, dass wir so schlecht mit der Umwelt umgehen. Wenn wir aber ganz genau das beurteilen, dann sehen wir ganz klar, es gibt dort Dinge wie Erdbeben und andere Katastrophen, die überhaupt nichts zu tun haben mit unserem Verhalten der Umwelt gegenüber. Und diese Wehen werden immer stärker. Was aber nicht bedeutet, dass nicht Teile der Dinge, die passieren, doch auf den Menschen zurückgehen. Das ist durchaus der Fall. Es gibt Dinge, die auf den Menschen, auf sein Verhalten direkt zurückgehen. Und es gibt Dinge, die Gott in seiner Souveränität einfach über diese Welt bringt. Und diese Wehen werden eben immer schlimmer und immer stärker und lassen sich auch nicht aufhalten. Und in der Trübsalzeit wird es dann ganz schlimm. Das heißt, diese Gerichte stellen eine klare Steigerung dar. Es sind nie dagewesene Gerichte. Wir hatten gesehen am Anfang von Kapitel 8 in der Offenbarung, dass es eine Ruhe im Himmel gab. Ja, das ist wie die Vorbereitung auf diese Gerichte, eine Ruhe im Himmel. Und diese Ruhe, die wird beendet durch das Werfen des Räucherfasses auf die Erde. Und jetzt machen sich die Engel bereit, in Vers 6, um eben in die Posaune zu blasen. Und bei jedem Blasen in die Posaune erfolgt ein physisches Gericht. Und das sind wirklich physische Gerichte, die über diese Erde kommen werden und nicht irgendwelche Dinge, die symbolisch für politische Umwälzungen oder sonst was stehen. Die politischen Umwälzungen, die gibt es, die werden aber ganz klar an anderer Stelle in der Offenbarung und in anderen Teilen der Bibel beschrieben. So viel zur Einleitung. Wollen wir uns den Text anschauen, dieser ersten vier Posaunengerichte. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog, mit lauter Stimme rief: Wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Also wir sehen hier, nach jedem Posaunenstoß erfolgt ein Gericht. Und ja, wir wollen jetzt einfach beginnen mit diesen ersten Gerichten. Wir haben die erste Posaune. Und die erste Posaune, das hatten wir gesehen, besteht aus Hagel. Das heißt, und der erste Engel stieß in die Posaune und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und eins, was hier hervorzuheben ist, dass diese Gerichte teilweise erinnern an die Gerichte, die Gott durch Mose über das Land Ägypten gebracht hat. Ja. Nur, es gibt einen riesigen Unterschied. Die Gerichte, die Gott durch Mose über das Land Ägypten gebracht hat, die waren regional begrenzt, ja. Nämlich dort im Ort Ägypten, im Land Ägypten. Die Gerichte, die jetzt kommen, sind globaler Natur. Ja, da ist die ganze Erde betroffen. Es ist also kein regionales Gericht. Und deswegen ist es vom Ausmaß her natürlich weit schlimmer und gravierender als das, was über Ägypten kam. Hagel selbst, den wir hier haben, ist ein häufiges Gerichtsmittel Gottes. Im zweiten Buch Mose Kapitel 9 haben wir das eben im Land Ägypten. 2. Mose 9 ab Vers 13. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dich am Morgen früh auf und tritt vor den Pharao und sprich zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, sieh, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Und nun lass dein Vieh und alles, was du auf dem Feld hast, in Sicherheit bringen, denn auf alle Menschen und auf alles Vieh, die sich auf dem Feld befinden und nicht in den Häusern versammelt sind, auf die wird der Hagel fallen und sie werden umkommen. Ja, wir sehen hier in dem Gericht, das durch Mose angekündigt worden ist, sogar noch die Gnade Gottes, nämlich die Warnung: Ja, bringt das Vieh in Sicherheit, sonst wird das Hagel auf das Vieh fallen. Und auch hier ist es so in der Offenbarung: Die Menschheit bekommt viele Warnungen. Im Prinzip auch jetzt in der Zeit der Gnade bekommt die Menschheit Warnungen. Das Evangelium wird verkündigt auf der ganzen Welt und die Menschen werden aufgefordert, Buße zu tun und umzukehren. Aber was tun die meisten Menschen? Sie lehnen diese Warnung ab, sie lachen darüber oder treten ja sozusagen das Blut Jesu mit Füßen. Sie wollen diese Vergebung nicht annehmen. Es wird auf die Warnungen nicht gehört. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, dass wir in der Bibel ganz viele Gerichte haben, die schon eingetroffen waren, schon eingetroffen sind, die auch vorausgesagt worden sind. Das heißt, wir haben ganz viele Prophetien in der Bibel von Gerichten, die schon gekommen sind. Und die sind exakt so gekommen, wie sie vorausgesagt worden sind. Und wir sehen ein großes Beispiel des Handeln Gottes, des prophetischen Handeln beim Volk Israel. Dem Volk Israel wurde vorausgesagt, wenn sie den Messias ablehnen, wenn sie Jesus ablehnen, der auch ganz genau vorausgesagt worden ist, was er tun wird, wo er geboren wird, wie er leiden und sterben wird, wurde vorausgesagt, wenn sie diesen Messias ablehnen, dann wird Zerstörung über das Volk kommen, dann wird Jerusalem zerstört werden, der Tempel zerstört werden, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben und das Volk Israel wird zerstreut werden in die ganze Welt. Und genau so ist es gekommen. Die Bibel sagt auch wiederum, dass am Ende der Zeit das Volk wieder gesammelt wird und dass das Volk, das Land Israel wieder bestehen wird als Land. Das ist geschehen im Jahr 1948. Die Bibel sagt weiterhin, dass sie im Großteil im Unglauben in das Land geführt werden, also nicht etwa, weil sie diesen Dingen glauben, weil sie Jesus glauben, sondern es gibt andere Gründe, warum sie ins Land zurückkehren. Aber Gott wird es souverän so lenken und wird sie dort ins Gericht bringen. So alles Dinge, die ganz genau vorausgesagt sind und viele weitere Prophetien. Und da unterscheidet sich die Bibel von jedem anderen Buch der Menschheitsgeschichte. Es gibt andere Bücher mit Vorhersagen, aber das ist eine ganz vage Sache. Ich weiß nicht, wer von euch mal Nostradamus gelesen hat. Diese Vorhersagen sind so vage, dass sie sich auf ganz viele Ereignisse deuten lassen können, während die Prophetien der Bibel zahlreich sind und ganz konkret und detailliert niedergeschrieben sind, sodass man, wenn sie sich erfüllt, die Prophetie, es nicht mehr einfach auf irgendwelche anderen Ereignisse deuten kann. Und somit haben wir ganz viele Gerichte, die bereits geschehen sind und wo uns bewiesen wird, durch Gott, durch sein Wort, er wird es tun. Die Gerichte wird er bringen. Er hat in der Vergangenheit Gerichte gebracht. Er wird auch die zukünftigen bringen, ganz genau so, wie sie vorausgesagt sind. Nun, Hagel eben als häufiges Gerichtsmittel Gottes, Blut und Feuer erinnert an Joel 3, Vers 3. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Auch das wieder erinnert auch an Mose, an 2. Mose 9, Vers 25. Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerschlug der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Ja, so es wurde das Volk Israel verschont. Auch wieder ein Zeichen dafür, ja, dass Gott das Volk Ägypten richtet im Alten Testament. Das Ganze ist ein angemessenes Gericht, wenn man bedenkt, dass die Menschheit Gott vergessen hat und ihm nicht gedankt hat. Das heißt in Römer 1, Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Ja, was ist ein großes Verbrechen, was Gott dem Mensch vorhält? Man könnte jetzt Sünden aufzählen, die Menschen begehen, und die Bibel zählt viele Sünden auf, ja, die Menschen begehen. Aber eine ganz große Sünde ist, den Schöpfer zu vergessen. Ja, dem Schöpfer nicht zu danken. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir alle in Gottes Schöpfung leben. Es ist seine Schöpfung, es ist die Schöpfung, die er gemacht hat. Wir profitieren also alle von seiner Güte. Wir essen alle das Essen, das er uns schenkt, das er wachsen lässt. Es ist seine Schöpfung. Es ist wie, als ob wir uns in den Garten eines anderen schleichen würden, uns da den Magen, den Bauch vollhauen, gesättigt werden und wieder abhauen und nicht an den denken, dem es gehört. So gehört die ganze Welt Gott und jeder, der isst und trinkt und atmet und profitiert von all den Dingen, die Gott uns schenkt, hat das Gott zu verdanken. Und Gott möchte, dass man ihm dafür dankt. Und wenn man das jetzt so betrachtet, heutzutage, wer dankt denn Gott zum Beispiel vor dem Essen? Oder wer dankt Gott für all die guten Dinge? Ich sage nicht, dass es niemand ist, aber es sind doch sehr wenige. Es wird stattdessen das gemacht, was wir hier sehen. Die Wahrheit Gottes wird mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf wird Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Dem Geschöpf, in dem Fall zum Beispiel der Mutter Erde, wird Ehre erwiesen, der Natur. Es wird die Evolutionstheorie über alles erhoben. Es wird die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauscht. Wenn man wirklich ehrlich Wissenschaft betreibt, und Wissenschaft ist nichts Schlechtes, aber wenn man ehrlich Wissenschaft betreibt, muss man zum Schluss kommen, dass es Gott gibt, dass Gott existiert. Die Beweise sehen wir überall. Die Beweise sehen wir nicht nur, wenn wir die Natur beobachten, sondern wirklich auf ganz kleiner Ebene, sagen wir mal auf Quantenebene. Und die Wahrheit, die sehen wir auch auf großer Ebene, wenn wir das Universum betrachten. Überall sehen wir Gottes Gesetzmäßigkeiten, sehen wir seine Gesetze, sehen wir, dass alles diesen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und wo ist der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber ist der lebendige Gott. Ja, er hat diese Gesetze gemacht. Stattdessen wird eben ein Wissenschaftssystem aufgebaut, was versucht, ohne Gott auszukommen und alles zu erklären ohne Gott. Aber man stößt an Grenzen und das wird eben oft verschwiegen. Dass man ganz viele Grundannahmen dort einbauen muss, um dieses ganze System so aufrechterhalten zu können. Nun kommen wir zur zweiten Posaune. Die zweite Posaune würde ich auch ganz kurz noch lesen und dann die Stelle aus dem zweiten Buch Mose. Und der zweite Engel, also Vers 8, und der zweite Engel stieß in die Posaune und es wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 7, haben wir dann Folgendes. Und Mose und Aaron machten es so, wie es ihnen der Herr geboten hatte. Und er erhob den Stab und schlug vor dem Pharao und seinen Knechten das Wasser, das im Nil war. Da Da wurde alles Wasser im Nil in Blut verwandelt. Und die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend, sodass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten. Und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Nun, was passiert, wenn das Meer auf diese Art beeinträchtigt wird, wie wir es hier gelesen haben? Hier ist es ja nicht nur ein Fluss, der eben sich auf Ägypten ausgewirkt hat, sondern hier haben wir es mit der ganzen Welt zu tun. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Das heißt, hier haben wir eine Nahrungsquelle, ja, nämlich die Fischerei, die hier stark beeinträchtigt wird, neben den Menschen, die natürlich direkt betroffen werden durch diese Gerichte. Also hier werden die Menschen beeinträchtigt in diesem Bereich und auch das passt natürlich wieder zu der Tatsache, dass sie Gott nicht gedankt haben. Schauen wir die dritte Posaune an. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes hieß Wermut, und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Hier geht es wieder in eine ähnliche Richtung. Stern im griechischen Aster kann sich auf jegliches Himmelsobjekt beziehen, außer Sonne und Mond. Es kann symbolisch auch für Engel stehen, kommt immer wieder vor in der Bibel. Also Sterne müssen wir uns vor Augen führen, da ist nicht nur das, was wir gemeint, Sterne in entfernten Galaxien, ja, die ähnlich sind wie unsere Sonne, sondern auch andere Himmelsobjekte wurden Sterne, als Stern bezeichnet. Und so müssen wir auch bei der griechischen Bedeutung bleiben. Fackel im griechischen Lampas wurde verwendet, um Meteoriten und Kometen zu beschreiben. Ja, also eine Beschreibung für diese Himmelsobjekte. Und Wermut an sich steht in Verbindung mit Bitterkeit, Gift und Tod. Ja, die Pflanze Wermut kann ja auch dazu verwendet werden, um ein ganz schlimmes Gift herzustellen, ein tödliches Gift herzustellen. Natürlich trifft hier auch zu, dass in geringem Maße diese Pflanze gesund ist, aber man kann sie eben auch dazu gebrauchen und sie wurde im Altertum auch dazu gebraucht. Ja. Und deswegen passt dieser Name natürlich zu dieser Auswirkung. Ja, was haben wir hier gelesen, wie es sich auswirkt? Viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Ja. Also eine vergiftende Auswirkung. Auch hier erinnert es wieder an das zweite Buch Mose, zum Beispiel Kapitel 7, Vers 21. Hier natürlich das Gericht, das wir schon gesehen hatten, wo das Wasser zu Blut wurde, was ja eben hier auch Süßwasser war beim Nil. Die Fische starben und dann heißt es in Vers 24, und alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Schauen wir uns die nächste Posaune an, die vierte Posaune. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Auch hier haben wir das Gericht in 2. Mose 10, Vers 21, wo Gott eine Dunkelheit schickt, die ganz gravierend ist. Das heißt hier, und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Auch dieses Gericht wurde mehrfach vorausgesagt in anderen Bibelstellen, zum Beispiel Amos 8, Vers 9. Und es soll geschehen, an jenem Tag spricht Gott der Herr, Da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Oder Lukas 21, Vers 25, die Worte des Herrn Jesus selbst. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Ja, es ist ja so, die Tendenz da, dass man meint, wir kommen immer weiter mit unserer Technik und unserer Entwicklung, dass wir immer mehr die Kontrolle über die Natur haben, dass wir die Natur immer mehr beherrschen. Und das stimmt natürlich auch in vielen Bereichen. In vielen Bereichen haben wir diese Kontrolle, aber hier wird deutlich werden, egal wie weit die Entwicklung ist, hier entgleitet dem Menschen die Kontrolle. Ja, er hat die Kontrolle tatsächlich nicht, sondern Gott wird seine Gerichte bringen die Menschen werden sich davor nicht mehr retten können. Wir haben gesehen, es wird die Nahrung beeinträchtigt in dieser Zeit. Das entspricht auch der Aussage des Herrn Jesus, dass er gesagt hat, dass Hungersnöte zunehmen werden. Das sehen wir jetzt schon, eben die Wehen. Aber das wird noch weit schlimmer werden in dieser Zeit. Und die Aussagen eben, dass der Stern vom Himmel fällt, eben Aster und auch die Feuerfackel, das zeigt uns, ja, dass es ganz schlimme Meteoriten, Kometen und so weiter, sie werden auf die Erde fallen und werden schlimme Zerstörungen anrichten. Man hat ja auch da gewisse Sorgen, dass so etwas passiert und macht sich Gedanken, ob man irgendwelche Raketen stationiert, um dann diese Meteoriten abschießen zu können. Es wird aber in dieser Zeit so massiv sein, dass man sich dagegen nicht mehr wehren kann. Vielleicht wird man es schaffen, gegen Einzelne vorzugehen, aber das wird so massiv sein, dass man hier von diesem Gericht ganz sicher getroffen wird. Nun lesen wir in Vers 13 in der Offenbarung in Kapitel 8 folgendes: Und ich sah und hörte einen Engel, der in die Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollten. Es gibt jetzt also ein dreifaches Wehe und jedes Wehe steht für ein Posaunengericht, das noch kommt. Wir hatten jetzt 4 Posaunengerichte und es folgen noch 3. Also für jedes Posaunengericht ein Wehe. Ja, in Offenbarung 9, Vers 12 lesen wir zum Beispiel: Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Das letzte Posaunengericht enthält die Zornesschalengerichte, alle 7 Zornesschalengerichte. Deswegen kann man sagen, dass das dritte Wehe die Gerichtshandlungen Gottes in der Trübsalzeit beendet. Ja, das dritte Wehe ist das letzte. Deswegen Wehe, Wehe, Wehe. Und ein Wehe wird oft verwendet, um Warnungen und Gerichtsandrohungen einzuleiten. Zum Beispiel die Worte des Herrn Jesus in Matthäus 18, Vers 7. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Ja. Und diese Aussagen macht Jesus allgemein, um zu warnen, dass man nicht selbst zu einem Verführer wird und andere verführt. Aber er macht das auch im Kontext von Kindern, denn es ist für ihn ganz besonders schlimm, wenn Kinder verführt werden. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Ja, er liebt die Kinder und er warnt ganz besonders, wenn jemand Kinder verführt. Und da muss man auch sehen, die heutige Zeit, wenn wir schauen, die Ideologie, die in den Kitas, Kindergärten, Schulen vermittelt wird, eine antichristliche Ideologie, bezieht sich wieder nicht auf jeden Einzelnen, muss ich dazu sagen, aber es ist das, was der Trend ist. Kinder werden verführt und über die Menschen, die diese Verführung ausüben, ja, gibt es eine ganz besondere Warnung, ein besonderes Wehe. Hier haben wir jetzt die 3 Wehe, die eben die letzten 3 Posaunengerichte einleiten. Wir haben also schlimme Gerichte gesehen, aber es werden weit schlimmere Folgen. Nun, wie können wir das jetzt anwenden, ganz praktisch? Was können wir da praktisch mitnehmen? Man könnte sagen, ja gut, Gerichte, jetzt wissen wir, dass da diese Gerichte kommen. Was nehmen wir davon mit? Welche Konsequenzen ziehen wir ganz persönlich? Zum einen hatte ich auch schon erwähnt, das Gericht ist sicher. Alle vergangenen Gerichte sind genauso eingetroffen, wie sie vorausgesagt waren. Und das sind viele, und es sind insgesamt viele Prophetien, die sich schon erfüllt haben. Nach einer Berechnung sind es mehr als 3200 erfüllte Prophetien. Da können wir auch ganz klar sagen, von der Mathematik her ist es nicht möglich, dass das alles zufällig passiert. Ja, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir ganz klar sehen, Gottes Wort ist gewiss, Gottes Wort ist sicher. Es sind so viele Prophetien eingetreten und die, die offen sind, werden auch ganz sicher kommen. Das sind die Gerichte der Trübsalzeit. Das sind auch die Gerichte, das Gericht, das große Gericht, das danach kommt, nämlich das jüngste Gericht. Auch das sagt die Bibel ganz klar voraus. Die Bibel sagt uns, Gott hasst Sünde und Gesetzlosigkeit und wird Sünde richten. Ja, die eine große Sünde, ohne Gott zu leben, Gott zu ignorieren, das hatte ich erwähnt. Ja, es ist deswegen eine große Sünde, weil Gott uns genau dazu geschaffen hat, um mit ihm zu leben, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen. Das ist der Zweck unserer Schöpfung, dass wir geschaffen worden sind. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir ohne Gott leben, dann kommen wir dem Hauptzweck nicht nach, zu dem Gott uns geschaffen hat. Und das ist das dementsprechend die ganz große Sünde, ohne Gott zu leben, ohne Jesus zu leben. Denn Gott hat Jesus geschickt und der Jesus hat gesagt, dass wer ihn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, Jesus und Gott, Vater und der Heilige Geist gehören zusammen, sind ein Gott. Und es ist nicht möglich, nur den Vater anzubeten und dem Vater zu dienen und Jesus zu ignorieren. Man ignoriert Gott an sich, wenn man seinen Sohn ablehnt. Dazu kommen natürlich noch ganz konkrete Sünden und Gesetzlosigkeiten. All die Dinge, die Gott uns beschreibt in seinem Wort, von den 10 Geboten bis all das andere, was uns beschrieben ist, das ist Gottes Wille. Und wir sollen nach Gottes Wille leben. Und Sünde ist das, was gegen Gottes Wille geht. Deswegen kann man sagen, dass ein ganzes Leben ohne Jesus, ohne Gott, ein Leben in Sünde darstellt. Ein Leben, das eben nicht sich nach Gottes Willen, an Gottes Willen orientiert und sich daran ausrichtet. Und die Bibel sagt uns, dass das Gericht sicher ist. Wie ich gesagt hatte, die vergangenen Gerichte kamen zuverlässig, so wie Gott es prophezeit hatte. Und wir dürfen sicher wissen, das zukünftige, ewige Gericht wird auch sicher kommen. Und die Bibel sagt auch voraus, dass viele kommen werden, die darüber lachen werden. Es werden Spötter kommen, die über das Gericht lachen, die über den Herrn Jesus lachen, die über seine Wiederkunft lachen und das leugnen. In 2. Petrus 3, Verse 4 bis 5 lesen wir, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Das sagen sie und das sagen die Menschen heute, in dieser Zeit leben wir, wo diese Spötter definitiv da sind. Sie wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Wie kann man das sagen? Sie wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Kann man das den Menschen vorwerfen? Nach eigenen Lüsten zu wandeln, bedeutet das zu tun, was man will, nicht das, was Gott will. Wenn wir das tun, was Gott will, dann halten wir uns an seine Gebote, dann dienen wir ihm und dann gibt es ganz klar auch Verbote, die uns die Bibel aufzeigt. Und auch das sollen wir einhalten. Wenn man aber natürlich leugnet, dass es Gott gibt, dann leugnen wir auch damit, dass wir verantwortlich sind vor diesem Gott. Und dann muss man sich theoretisch an keine Gebote halten. Und wir sehen das schon in der Entwicklung unserer Ethik in der Welt. Ja, wie entwickelt sich die Ethik in dieser Welt? Die Ethik entwickelt sich so, dass Euthanasie immer akzeptierter wird. Ja, dass alles, was aus der Gentechnik hervorgeht, Manipulation und so weiter und so fort, immer akzeptierter wird, dass der Mensch Gott spielt sozusagen. Ja, und sagt, ich bin vor Gott nicht verantwortlich, beziehungsweise man erklärt Gott weg und dann muss man sich vor diesem Schöpfer nicht verantworten. Und an sich führt das dazu, dass man nach den eigenen Lüsten wandelt und nicht nach Gott fragt. dass man auch Dinge, die die Bibel ganz klar Sünde nennt, wie im Bereich der Sexualität, die Bibel hat Sexualität für die Ehe bestimmt und nicht für außerhalb der Ehe, dass man das als gut und richtig definiert. Und viele andere Beispiele. Und die Folgen sind ganz klar von der Bibel her, 1. Thessalonicher 1, 8 bis 9. Da heißt es in Bezug auf diejenigen, die das Evangelium ablehnen, dass Gott sie richten wird, dass er kommen wird in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Dieses Gericht, diese Ankündigung wird, wie gesagt, genauso sicher sein wie all das andere, was schon eingetroffen ist. Die Bibel spricht auch, dass es schrecklich ist, in dieses Gericht zu kommen. Hebräer 10, Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder auch im Alten Testament, Hesekiel 7, 8 bis 9. Nun gieße ich bald meinen Grimm über dich aus und vollende meinen Zorn an dir. Ich will dich nach meinen Wegen richten und alle deine Gräuel über dich bringen. Mein Auge soll dich nicht verschonen und ich will mich nicht erbarmen, sondern dir vergelten nach deinen Wegen. Und in der Offenbarung selbst, Kapitel 20, Vers 15 heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und es sind diejenigen, die im Unglauben gelebt haben und nie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, die in diesem Buch nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens. Die Folge sollte sein, wenn wir um all diese Dinge wissen, wenn wir sehen, dass sich all diese Dinge erfüllen vor unseren Augen, die die Bibel vorausgesagt hat, die Folge sollte sein, dass wir zu Jesus fliehen, dass wir es nicht ignorieren und nicht sagen, dann komme ich halt ins Gericht, ja, sondern dass wir sagen, erkennen, es gibt einen Ausweg, nämlich den Herrn Jesus Christus. In Lukas 21, Vers 36 sagt er selbst, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, der Jesus fordert auf, er bittet darum, fleht zu Gott, dass ihr dem entfliehen dürft. Das sagt er nämlich im Zusammenhang mit Endzeitgeschehen, im Zusammenhang mit den schlimmen Dingen, die passieren werden. Er sagt, entflieht dem. Und wie entflieht man dem? Indem man zu Christus kommt, an ihn glaubt, dann sagt nämlich die Bibel, wird man entrückt werden, bevor diese ganzen Dinge geschehen, und dann steht man vor dem Sohn des Menschen, ein Titel für den Messias, dann steht man vor ihm, dann darf man dem Ganzen entfliehen. Und die Bibel sagt auch, dass wir es nicht aufschieben sollten, Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, das bezieht sich auf das Volk Israel, dass sie haben ihre Herzen verstockt in der Wüste, wo sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und diesem Beispiel sollen wir nicht folgen, sondern wir sollen heute zu Christus kommen, nämlich erkennen, dass er für uns gestorben ist, dass er das Gericht für sich, dass er das Gericht auf sich genommen hat, das wir verdient hätten, indem er unsere Schuld und Sünde am Kreuz gesühnt hat. Paulus sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der Jesus ist gekommen in diese Welt, das war der Grund, warum er geboren wurde, um zu leiden und zu sterben. Das war das Wichtigste. Er hat natürlich auch den Willen Gottes verkündigt, er hat praktisch Gott bezeugt, er hat diese Wunder getan, er hat zu den Menschen gesprochen. Aber das Allerwichtigste war, dass er kam, um zu leiden und zu sterben. Und wenn wir die Gnade Gottes verwerfen, dann bringt uns sein Leiden und Sterben nichts. Dann nehmen wir all unsere Sünden mit, wenn wir sterben. Dann müssen wir vor diesem Gott erscheinen mit unserer Sündenschuld und werden von Gott gerichtet werden. Weil dann müssen wir selbst gerade stehen für unsere Sünden und das können wir nicht. Denn wir können überhaupt nichts tun, um die Sünden, die wir vergangen haben, selbst zu tilgen oder auszulöschen. Wir nehmen unsere Schuld und Sünde dann mit vor Gott und müssen dann in Ewigkeit dafür bezahlen. Und das wird nie abbezahlt sein. Deswegen ist das Gericht auch ein ewiges Gericht. Das heißt in Epheser 2, Vers 13, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Wenn man vom Gericht Gottes hört und spricht, dann könnte man ja meinen, Gott ist ein grausamer Gott. Ja? Er sei grausam errichtet. Wie kann Gott richten? Die Bibel sagt uns aber auch, Gott ist Liebe. Also es ist nicht nur so, dass Gott richtet, sondern er ist auch Liebe. Und er hat einen Ausweg geschaffen, sodass wir nicht gerichtet werden müssen. Das heißt, hier, ihr seid nahegebracht worden durch das Blut des Christus, durch den Sündenfall und durch unsere eigene Schuld und Sünde sind wir fern von Gott. Ja, wir sind nicht von Natur aus in Gemeinschaft mit ihm, sondern fern von ihm und leben ohne ihn, wie ich es schon gesagt hatte, tun das, was wir denken, was gut ist und was richtig ist, aber fragen nicht danach, was Gott denkt, was gut und richtig ist und richten unser Leben nicht nach ihm aus. Und die Bibel sagt, dass Gott ein heiliger Gott ist. Er ist so heilig, dass man als Sünder vor ihm nicht bestehen kann. Er ist so heilig und so gerecht, dass Sünde immer bestraft werden muss. Das ist die Heiligkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit bedeutet, Sünde wird bestraft. So verstehen auch wir Gerechtigkeit von einem Richter, einem menschlichen Richter erwarten wir, dass wenn ein Verbrecher vorgeführt wird, dass der auch wirklich bestraft wird und der Richter nicht sagt, ich lasse 5 gerade sein oder ich drücke beide Augen zu. Nein, man erwartet, der Richter spricht Recht. Und Gott ist ein gerechter Richter, er wird wirklich richten. Und jede Sünde führt zum Gericht, weil jede Sünde im Widerspruch steht zur Heiligkeit Gottes. Und nun hat Gott sich aber diesen genialen Plan ausgedacht, um uns einen Ausweg zu geben. Nämlich, dass er Jesus schickte und Jesus für uns leiden und sterben ließ. Und Jesus hat uns so sehr geliebt und Gott hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, das für uns zu tun. Jesus war bereit, unsere Stelle einzunehmen. Er war bereit zu leiden für dich und für mich. Er war bereit, dort am Kreuz zu hängen und gerichtet zu werden und auszurufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er selbst zur Sünde wurde. Er selbst war in dem Moment sozusagen nicht kompatibel mit diesem heiligen Gott, weil er gerichtet wurde und das Gericht, das wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Und das zeigt auch, das zeigt dir, das zeigt mir, dass wir Gott nicht egal sind. Dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sogar für uns gestorben ist, dass er sich für uns hingegeben hat. So sehr hat dich jemand geliebt, dass er für dich gestorben ist. Das musst du dir vor Augen führen. So sehr hat dich jemand geliebt, dass er für dich litt, dass er für dich röchelte dort am Kreuz, dass er für dich all dieses Leid durchmachte und sogar deine Schuld auf sich lud. Das, was du verdient hättest, hat er getragen. Und deswegen werden wir durch das Blut Jesu nahegebracht zu Gott. Wir können in die Gegenwart Gottes treten und auf einmal sind wir kompatibel mit Gott. Auf einmal haben wir Gottes Gerechtigkeit wie ein weißes, reines Gewand. Wir haben dann nicht mehr unsere Sünden, die sind vergeben im tiefsten Meer. Wir werden überkleidet mit einem weißen Gewand, mit einer neuen Gerechtigkeit, mit Gottes Gerechtigkeit und können so in der Gegenwart Gottes bestehen. Und das ist der Plan, den Gott vor Grundlegung der Welt schon gefasst hat. Es ist immer wieder vorausgesagt worden, es hat sich genau so erfüllt, dass Jesus starb und sich hingab. Und wenn es andere Wege zu Gott gäbe, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, zu Gott zu kommen, andere Religionen, Meditationen, wie auch immer, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Ja, dann wäre es nicht nötig gewesen, weil es gibt ja 100 andere Wege. Warum muss Gott dann seinen Sohn schicken, damit er für uns stirbt? Aber es gibt nur diesen einen Weg, weil nur der Herr Jesus hat am Kreuz das Sündenproblem der Menschheit gelöst. Er ist zur Sünde geworden, er hat das Gericht ertragen, das wir verdient hätten. Und so ist das Kreuz wie ein Blitzableiter. Es ist wie ein Blitzableiter, wir alle hätten es verdient, vom Blitz getroffen zu werden. Aber wenn wir zum Kreuz fliehen, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir an sein Werk glauben, wenn wir darauf vertrauen, dann hat der Zorn Gottes sich auf Jesus entladen. Und Jesus hat das Gericht dann getragen. Dann sind wir sicher, dann können wir in Frieden leben und können in Frieden sterben und heimgehen zu Gott. Diesen wunderbaren Plan hat er gefasst vor Grundlegung der Welt und ihn ganz genau ausgeführt. Und er führt auch alle anderen Pläne, die er gefasst hat, seinen Ratschluss aus in dem, was jetzt gerade auf die Menschheit zukommt oder mit der Menschheit passiert und was noch passieren wird. Vielen Dank.